Sie hören den Podcast für nicht entscheidbare Fragen der Akademie für Potenzialentfaltung und der Akademie für salutogene Beziehungsgestaltung mit dem Vorstand Dr. Klaus-Dieter Dohne und Robert Wegner. Beide beleuchten in unterhaltsamer, aber auch tiefgründiger Art Phänomene der Potenzialentfaltung in sozialen Systemen wie Arbeit, Familie, Freundschaften, Beziehungen und Gemeinschaften jeder Art. Die sogenannten nicht entscheidbaren Fragen, also zum Beispiel, wie lebe ich eigentlich ein Leben richtig, machen uns Menschen das Leben oft sehr schwer, weil es für sie keine eindeutig richtige Antwort gibt. Es gibt dafür kein Maß oder Kriterium, welches uns beim Einigen und Bewerten helfen könnte, was nun richtig oder falsch ist. Das bringt natürlich jede Menge Energie, Dynamik und auch sozialen Zündstoff in unsere Beziehungen und Gemeinschaften. Aber hören Sie einfach selbst.
Ja, lieber Robert, ich begrüße dich zu einer weiteren Podcast-Aufnahme, nachdem nun einige freie Tage hinter uns liegen. Hoffe ich, dass wir in einen guten diskursiven Austausch kommen oder in einen liebevoll kontroversen Austausch. Und erzähl doch bitte mal kurz zu Beginn, was du vielleicht für besondere Erfahrungen gemacht hast in dieser freien Zeit, die da hinter uns liegt.
Was ich für besondere Erfahrungen gemacht habe, ich glaube, es gab zwei wesentliche Punkte. Das eine war, ich habe mal so alte Aufzeichnungen, ich will nicht sagen durchsucht, aber wieder rausgekramt, um die so ein bisschen aufzubereiten, weil ich von vielen Workshops, Seminaren und Kongressen noch Mitschriften habe und habe dort Sachen gefunden bis, also zurück in das Jahr 2010, wo ich dann überrascht war, was ich damals so alles aufgeschrieben oder auch gemacht habe in verschiedenen Veranstaltungen. Und auf der anderen Seite war ich sag mal, wieder im heimatlichen Bereich unterwegs, also zu Hause, bei meinen Eltern, bei meinen Geschwistern, Familientreffen in so einer kleineren Runde. Und da ist es natürlich auch immer spannend zu sehen, was sind so die Muster, die einfach überdauern, oder was sind so die Geschichten, die sich einfach wiederfinden und wo sind aber auch Weiterentwicklungen oder Veränderungen. Und wo bin ich vielleicht auch, sag ich mal, trotz besseren Wissens immer noch in gewissen Aspekten einfach wiederkehrend. Also was ist tatsächlich dann auch so immersiv, dass ich sage, okay, ich wüsste vielleicht, was ich jetzt hier besser anders machen könnte, anders machen müsste, in Anführungszeichen, aber wo verhalte ich mich vielleicht trotzdem so, wie ich es gelernt habe, das ist immer recht, recht spannend.
Ja, okay, vielen Dank. Ich habe eher ein paar ruhige Tage verbracht und hatte relativ viel Zeit, mir Gedanken zu machen, auch unter anderem über so Punkte, da ich ja überall Aufrufe lese und höre, die alle propagieren, dass man sich verändern muss und selbst optimieren muss und noch schneller und klarer und eindeutiger und was weiß ich was sein muss, ging es mir so, dass ich noch mal viel auch drüber nachgedacht habe, wo habe ich mich überhaupt verändert über die Jahre und wie bin ich oder wo bin ich konstant geblieben in meinen Verhaltensweisen, in meinen Mustern, in meinen Problemlösestrategien und um dann so ein paar Ideen sozusagen im Selbststudium oder in der Selbstreflexion zu erhalten, wie es vielleicht anderen geht, wie die mit diesen Aufrufen umgehen, dass man, was weiß ich, ruhiger werden muss, entspannter werden muss, nicht mehr in Hierarchien leben und denken sollen. Also dieser Zwang zur Veränderung und ob das Widerstand auslöst oder jetzt erst recht, ob man über diese ganzen Appelle drüber hinweg liest und ob das nicht auch Schaden macht, diese einseitigen Aufrufe und die Seite des Innehaltens, des Nicht-Selbstoptimierens und so weiter, nicht auch positive Aspekte haben kann, um sich selbst ein bisschen besser auf die berühmten Schliche zu kommen. Und da war so ein Zitat, was mich beschäftigt hat, das ist jetzt nicht von mir, das ist, sag mal, von meinem Mentor Arnold Retzer, der gesagt hat, ja, durch alle möglichen Einflüsse entwickeln wir oder es wird ein Bild von uns entwickelt und das versuchen wir irgendwie über die Jahre oder in allen möglichen Kontexten aufrechtzuerhalten. Da war das Bild von einem Mann, der sich als Fels in der Brandung sah und jetzt plötzlich in der Mitte seines Lebens an seinem Arbeitsplatz in Schwierigkeiten kam, dass seine Mitarbeiterbeurteilungen nicht mehr so gut ausgefallen sind und so weiter. Und haderte, dass dieser Fels in der Brandung scheinbar nicht mehr so da ist, also diese Soll-Abweichung bekam, ist und soll. Und wie der darüber in eine Krise kam und welche guten Gründe es haben kann, auch zu scheitern, also dass es nicht mehr so weitergeht und dass wir unser Leben und uns selbst in eine Form bringen, vielleicht auch durch Wünsche und Erwartungen unserer Eltern, durch unterschiedliche Einflussgrößen und wie, wenn das Leben dann zuschlägt, wie bei ihm in diesen Mitarbeiterbefragungen, dass dann diese Form zerbricht, die wir uns da vielleicht teilweise mühsam aufgebaut haben und versuchen, über Zeit und über Kontexte hinweg das aufrechtzuerhalten und dass das die Chance ist, auch Veränderungen vorzunehmen und dass das normaler Prozess ist, der passiert. Also der Scheiterprozess im Sinne von, damit werden wir automatisch gezwungen, Neuanpassungen von uns für das Leben vorzunehmen. Das war etwas, was mich jetzt über die Tage sehr intensiv beschäftigt hat.
Okay, das war jetzt ja so der Rückbezug zu den Überlegungen. Möchtest du davon was teilen, was du da für dich rausgezogen hast, oder sagst du, nee, wir schauen woanders hin?
Da müsste ich erstmal kurz nachdenken. Jetzt gerade, ich habe, wir können da gern noch zu kommen. Vielleicht fällt mir was dazu ein. Das, was du da vorgeschlagen hast, fand ich ja auch sehr spannend. Diese Fragen, ich weiß nicht, wie lange ist dieser Workshop her, ungefähr?
14 Jahre, also das war 2000. Ja.
Okay. Vielleicht kannst du ja mal ein paar Fragen vorstellen und wir kommen darin und unsere Hörerinnen und Hörer können vielleicht da auch ein bisschen in sowas Eigenes einsteigen zu den Fragen vielleicht.
Im Sinne der Kontrastbildung einfach zu gucken, was ist es jetzt und dann vielleicht die Rückschau.
Ja, wie siehst du es?
Genau. Was war es damals? Ich meine, ich habe tatsächlich den Vorteil, ich habe es ja hier blau auf weiß stehen, was habe ich damals gedacht? Andere können vielleicht ja, sage ich mal, in Richtung ihres alten Ichs schauen und gucken, was glaube ich, wie ich es damals gesehen habe. Da gibt es ja auch manchmal spannende Verzerrungen. Ich weiß noch, wie ich ja auch dann bei dir die Systemik kennengelernt habe und dann dachte, ja, das habe ich ja schon immer so gesehen. Ja, also auch in Bezug der Selbstbildveränderung. Und irgendwann habe ich von mir Uni-Mitschriften gefunden, wo ein Professor gesagt hat, ja, der Mensch weiß ja, ne, selbst, was für ihn am besten ist. Und ich hatte dann dort tatsächlich hingeschrieben, ja, das wage ich zu bezweifeln. Und das fand ich sehr spannend, weil ich dann auch meiner Vermutung, ja, ich habe es schon immer systemisch gesehen, maximal Lügen gestraft habe. Und das ist, glaube ich, dann immer noch mal eine gute Abgleichmöglichkeit jenseits der eigenen Erinnerung. Ich weiß nicht, machen wir es so, dass ich einfach mal den Aspekt hier vorlese und du dann vielleicht einfach mal dazu assoziierst und ich dann sage, na, was sage ich heute dazu und was ist vielleicht auch anders in Bezug zu 2010.
Ja, das können wir gerne so machen. Mir ist aber jetzt beim Zuhören tatsächlich noch was eingefallen, was ich zu meiner Hinführung eben sagen kann, was das bei mir tatsächlich ausgelöst hat. Also die Frage, die mich so beschäftigt hat und was mich auch die letzten Jahre umgetrieben hat, dass ich ja, sag mal, mein Leben in eine Form gebracht habe oder das Leben mir auch von außen vielleicht eine Form vorgegeben hat, über die sozialen Systeme, wo ich war, in Form von Spielregeln, was muss ich da machen, dass ich da eine Zugehörigkeit finde und da länger bleiben darf und vielleicht auch ganz positive Feedbacks erhalte und bekomme. Und wie dann über die zunehmende Lebenszeit vielleicht schon Signale wahrnehmbar wurden, ist es das, was ich noch möchte wirklich und will? Und kann ich mir ein Aussteigen erlauben? Mir ist sogar ein Gespräch von uns beiden eingefallen, ich glaube, auf einer Autofahrt von so einem Workshop zurück, wo du gesagt hast, warum machst du das noch? Also warum schmeißt du hier Perlen vor die Säue, war deine Formulierung, glaube ich. Und da hat es ja jetzt vor einiger Zeit auch eine Veränderung gegeben. Und ich jetzt, dadurch, dass ich mich von diesen alten Formen befreit habe, ein Stück weit. Aber auch so was anderes kommt, wie dass man dann seine Zugehörigkeit verliert. Und in Phasen, wo es vielleicht stimmungsmäßig jetzt nicht ganz so gut geht immer, also ich habe ja auch meine Schwankungen, denkt man vielleicht an diese Zeiten zurück und hätte das anders laufen können. Also, dass man sowas hätte weiter aufrechterhalten können. Und das ist so ein Beispiel nur, woran ich nochmal zeigen will, dass es im Nachhinein gut ist, vielleicht auch diesen, ich nenne das mal Veränderungsschmerz oder Trennungsschmerz oder was Menschen manchmal als Scheitern erleben, dass sie irgendwo vielleicht rausgeschmissen werden oder sowas oder nicht mehr mitspielen dürfen, dass das dann danach zu was anderem führt. Also, dass eine neue Form sich ausbildet, die jetzt mehr zu einem passt. Das ist mir gerade noch dazu eingefallen.
Ich höre da auch das Spannungsfeld raus zwischen der Sicherheit, in Anführungszeichen, zu wissen, wer ich bin, und sich davon zu lösen, wenn ich merke, okay, das bin ich nicht mehr, aber wenn noch gar nicht klar ist, naja, wer oder was bin ich denn eigentlich jetzt? Und da die Unsicherheit auch auszuhalten, diesem Entstehungs-, Werdungs-, Veränderungsprozess Raum zu geben, wo dann manchmal auch schnell die Tendenz da ist, naja, ich renne wieder zurück in das Altbekannte, auch wenn es nicht mehr meins ist, aber da habe ich zumindest die Sicherheit. Also das resoniert bei mir jetzt zumindest.
Ja, absolut. Ich würde sogar sagen, ich glaube nicht, dass ich das rausfinden kann, wer ich bin. Ich sage, heute bin ich der, morgen kann es schon anders sein. Sondern eher, dass mir diese Lebenserfahrungen, wo das Leben zuschlägt und mir meine geschaffene Form irgendwie, die halt zerstört oder irritiert, eher rauszufinden, wer bin ich nicht. Das ist, glaube ich, mir sichtbar geworden, wer bin ich nicht. Und damit konnte ich ganz viele Situationen aus meinem Leben irgendwie nochmal anders angucken, wo mir das Leben gezeigt hat, was ich vielleicht als eine Art Kränkung, eine Verletzung, eine Scheitererfahrung gesehen habe oder irgendwas nicht vielleicht gebracht zu haben und so weiter. Wenn ich jetzt sehe, ja, eigentlich ist mir da klar geworden, wer ich nicht bin. Nämlich, dass ich keiner bin, der sich in gewissen Systemen unterwirft, sein ganzes Leben lang irgendeine Anpassungsleistung vollbringt, weil, um ein Bild aufrechtzuerhalten, was ich da nicht bin oder was sich vielleicht meine Eltern halt gewünscht hätten. Ja, oder wie manche ja ihr Leben lang einen Job ausüben, weil sie wissen, dass sich Vater oder Mutter darüber sehr gefreut haben, um die Erwartungen vielleicht oder die Wünsche zu erfüllen, die man sich selbst nicht erfüllt hat, wo Kinder dann ja sehr, warum auch immer, einspringen und genau die Seite dann in ihr Leben, in eine Lebensform bringen und ausfüllen.
Das finde ich jetzt nochmal einen spannenden Aspekt, den ich auf jeden Fall für mich mitnehme, diesen Aspekt, Sachen wegzulassen. Und bei mir entsteht gerade das Bild, ich lasse einfach so viel weg, bis ich irgendwann beim Kern da bin, statt irgendwas hinzuzupacken und dann davon auszugehen, das wäre dann der Kern. Also eigentlich eher der Ansatz, alles, was wesentlich ist, ist schon da und ich muss eigentlich nur drumherum, bisschen wie Michelangelo, letztendlich den Stein wegklopfen, damit dann am Ende die Form einfach sichtbar und greifbar wird.
Ja, genau. Das ist ja dieses wunderbare Bild, wie halt Kunstwerke entstehen. Das eine Kunstwerk entsteht durch Hinzufügung, beispielsweise Malerei. Und hier geht es eher darum, es ist schon da, ne? Und das ist eine schöne Geschichte, wie Michelangelo, ich glaube, dann sagt, als er gefragt wurde, wie das halt gelingen kann, so eine wunderschöne Skulptur daraus. Und sagt er ja, die ist schon da. Ich habe nur das überflüssige Material weggehauen. Und dann entsteht was Schönes. Und das finde ich viel angenehmer und entspannter für Menschen, als wieder dieser permanente Zwang, immer noch was hinzufügen zu müssen.
Ja. Ist aber natürlich irgendwo ein Paradigmenwechsel. Also ich nehme das für mich mit und gucke, wo kann ich nochmal paar Striche ziehen und Sachen links und rechts wegfallen lassen. Kommen wir zu den Fragen oder hast du noch einen anderen Impuls?
Nein, das soll erstmal reichen. Wir kommen jetzt zu den Fragen, da kriege ich bestimmt gleich Impulse.
Wir kommen zu den Fragen. Okay, es sind 7 Fragen für Leitbild und Lebensvision aus einem Buch von 1999. Seiwert scheint hier der Autor zu sein. Wir gehen die einfach mal durch und gucken mal, was so passiert. Die erste Frage oder der erste Aspekt, der hier gefragt ist, ist, was ich an anderen am meisten bewundere.
Okay. Das ist ja jetzt 14 Jahre für dich her. Wenn du auf die Antwort guckst, ich will dich jetzt nicht verleiten, obwohl du die Antwort vor dir hast, das vielleicht vorzulesen, aber könnte ja vielleicht auch ganz spannend sein, wenn du drauf guckst, würdest du sagen, das ist so geblieben oder hat es da eine Veränderung gegeben?
Ich bin versucht, systemisch zu sagen, ein sowohl als auch, aber ich glaube, es gab tatsächlich eine große Veränderung oder vielleicht auch eine ganzheitlichere Betrachtung. Also, was ich damals geschrieben habe, waren Kompetenz, Beherrschtheit und Selbstdisziplin, wo ich mir denke, okay, das ist wirklich, das klingt schon sehr angespannt. Und es ist was ich immer noch anerkennenswert finde, wenn Leute ja wirklich sehr selbstdiszipliniert unterwegs sind, gerade weil ich das eher weniger bis nicht bin. Was ich heute aber, glaube ich, hinschreiben würde, ist, wenn Menschen einfach wirklich im Einklang mit sich selbst leben und einfach lebendig sind und sagen, das bin ich, also wenn sie sich letztendlich so weit wie möglich von diesem ganzen Gestein drumherum befreit haben, unabhängig davon, ob das dann bedeutet, dass sie erfolgreich und beherrscht und diszipliniert und kompetent sind, oder ob sie einfach sagen, ich habe jetzt hier ein einfaches, in Anführungszeichen, Leben, aber bin damit glücklich und ich mache einfach das, was zu mir passt. Also da im Einklang mit sich selbst zu sein und das auch trotz aller vielleicht auch abweichenden Betrachtung aus der Umwelt zu leben und einfach zu sich zu stehen. Ich glaube, das wäre heute eher meine Antwort, auch wenn natürlich diese ganzen genannten Facetten oder Kompetenzen immer noch sehr anerkennenswert sind. Aber ich glaube, dieses mit sich im Einklang sein ist, glaube ich, heute für mich anerkennenswerter.
Was heißt denn das? Was verbirgt sich hinter dieser Formulierung mit sich im Einklang sein? Also im Einklang, das heißt, dass du ein Instrument, einen Resonanzkörper vielleicht hast, der gut gestimmt ist oder im Einklang. Könnte ja
Für
auch
mich heißt
sagen, auch
das,
in einem Vielklang.
ja, das ist ja kein Widerspruch. Also wenn ich ja vielklingend bin, kann ich ja auch quasi wie bei einem Orchester in dieser, sage ich mal, Vielschichtigkeit ja trotzdem eine Stimmigkeit erzeugen. Mir geht es einfach darum, dass also ich für mich dann einfach sage, ja, so wie ich jetzt mich verhalte, so in Anführungszeichen bin ich. Das kann natürlich auch variieren, wie du gesagt hast. Das kommt auf die Situation drauf an, auf die Tagesform, und so weiter und so fort. Aber einfach so ein gutes mit sich selbst sein. So, und das kann natürlich auf der einen Seite halt durch Akzeptanz sein, indem ich einfach sage, ne, ich bin so, wie ich bin. Da kommen wir vielleicht gleich bei der zweiten Frage drin, dann zu.
Ja, aber du
Es
kannst
kann aber auch natürlich auch.
ja. Aber bevor wir gleich zur nächsten Frage übergehen, ich hätte noch was zur ersten Frage und mir fällt da selbst was zu ein. Das hat ja in mir auch was ausgelöst, wie ich das für mich beschreiben würde. Falls sich das interessiert dann.
Ich lausche gespannt.
Ja, bevor ich das sage, mir ist aufgefallen, du hast ja vorhin formuliert, als du das dankenswerterweise offen jetzt vorgetragen hast, was du da hingeschrieben hast, war ja so ein kleiner Zusatz in deiner Aussage, das hört sich schon sehr angestrengt an. Wenn du nochmal zurückgehst in diese Zeit, also 14 Jahre früher, in was für einer Phase warst du da? Also mit dir, was löst es aus, wenn du denkst, was du da geschrieben hast, was du an anderen bewunderst, was glaubst du, was in dir da für ein Selbstbild war?
Also, da kam ich frisch aus dem Praktikum.
Okay.
Das ist jetzt so der kleine Augenzwinker in deine Richtung. Das hat aber damit jetzt wenig zu tun, aber den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Es war natürlich einfach so, dieser Punkt, wo ich noch davon ausging, ja, ich muss ja quasi direkt nach dem Studium, also es war ja gegen Studienende, also gegen eigentlichem Studienende, ich muss jetzt ja quasi direkt meinen Studienabschluss machen. Ich habe dann ja bewusst ein halbes Jahr länger studiert und dann hat mich das Leben getroffen und hat mein Leben nochmal durcheinander gewirbelt, dass es das alles ein bisschen länger gedauert hat. Aber da war schon so die Variante oder das Selbstbild, naja, ich bin kompetent, ich bin kontrolliert, ich beherrsche die Dinge. Ich bin am besten, wenn ich dann meinen Studienabschluss habe, werde ich gleich Führungskraft und steuere die Geschicke der Welt. Also einfach ein sehr technisches Selbstverständnis auch und ein, wie habe ich zu sein oder wie meine ich sein zu müssen und da ein darauf hinwirken oder halt ein Scheitern daran, an diesem Selbstbild, was eigentlich nicht so wirklich meins ist, wie sich dann in der, im Laufe der weiteren Zeit herauskristallisiert hat.
Ah ja, spannend. Das ist ja halt relativ häufig, wenn du diesen Punkt damals in der Phase nach Beendigung des Praktikums und wo es in Richtung Studienabschluss geht und Veränderung des Lebens, vielleicht des Lebensmittelpunktes, vielleicht in die Arbeitsbeziehung auch geht oder ins Arbeitsleben, womit ja große Veränderungen verbunden sind, dass man vielleicht seine Handlung so organisiert, dass es so aussieht, als ob es nicht zielführend ist, aber darüber eine gewisse Verlängerung bekommt, sich nicht dieser harten Formveränderung des Lebens aussetzen zu müssen. Das ist was, was ich jetzt unabhängig von dir, aber bei ganz vielen Menschen, mit denen ich zu tun hatte, wahrgenommen habe. Also, dass das so ein Aspekt ist, dass sie zwar das dann bei anderen bewundern, und da könnte man ja auch sagen, da hat jemand für sich eine Lösung gefunden, noch eine Zeit zu verlängern, den Aufenthalt zu verlängern in einer Lebensumgebung, die für ihn bisher wichtig war und bedeutsam war.
Gut, also tatsächlich war es bei mir eher so ein emanzipatorischer Schritt, mein Studium zu verlängern, weil ich halt gesagt habe, ne, so als sehr angepasstes Kind, pflegeleicht durch die Schulzeit, mit 18 das Abi gemacht, direkt an die Uni und so, zumindest auf den ersten Blick einfach so einen schnurgeraden Lebenslauf. Da habe ich halt gesagt, okay, Robert, du hast da keine Lust mehr drauf, du haust jetzt mal eine Kerbe in deinen Lebenslauf. Also es war eher dort ein Loslösungsprozess von dem Bild des quasi aufstrebenden Sterns, wo ich gesagt habe, nee, das ist nicht meins, quasi nur kontinuierlich gerade nach oben zu gehen, dass das Leben mir natürlich dann so viele Stöcke zwischen die Beine geworfen hat, dass es dann erstmal straight nach unten ging, war dann ein anderes Kapitel. Aber es kann natürlich auch einfach eine Vermeidungsstrategie sein, aber in dem Fall war es tatsächlich eher der Versuch der Selbstemanzipation, der dann halt ein bisschen eine eigene Dynamik bekommen hat dann.
Ja, spannend, wie du das hörst. Ich habe mich da vielleicht nicht so gut ausgedrückt, sondern mir ging es eher darum, Robert, wie können wir Lebenssituationen aufrechterhalten? Weil ich kenne viele Leute, die sich dann so Selbstvorwürfe machen. Da war ich nicht stringent genug. Da habe ich mich ablenken lassen. Da war ich nicht effizient. Und das ist unter dem Gesichtspunkt Entscheidungsfällung, Findung, Treffen von wichtigen Lebensentscheidungen, die einen in eine Veränderung bringen, glaube ich, durchaus eine interessante Strategie, wenn man das mal so anguckt, dass das noch aufgeschoben wird. Mal ganz unabhängig, ob das jetzt für dich da maßgeblich war oder nicht. Ich wollte das so allgemein formulieren, dass viele eher in so ein Hader kommen mit sich, anstatt auch zu gucken, wer bin ich nicht? Und das hast du ja auch festgestellt. Ich bin nicht der oder ich möchte nicht derjenige sein, der alles nur stringent nach oben zieht und entwickelt, sondern ich möchte auch mir und der Umwelt zeigen, es geht auch anders. Mutti oder Papa.
Ja. Ja.
Ja, schön, interessant.
Gut.
Mir ganz persönlich, also ich habe meine Antwort, als du die Frage vorgelesen hast, also sie entstand in mir und da war so keine Probleme zu lösen, die nicht lösbar sind. Also die Fähigkeit zu haben, zu erkennen, also wo habe ich Einfluss drauf und wo habe ich keinen Einfluss und das dann ganz entspannt anzugucken und mich nicht mit Probleme beschäftige, die ich eh nicht lösen kann.
Was ich ja spannend finde jetzt, ohne dass wir das dann ja in die Breite oder Tiefe ziehen müssen, ist, welche Assoziationen entstehen in dem Fall bei mir an Hypothesen? Was könnten Gründe dafür sein, dass du gerade das entsprechend bei anderen Leuten bewundernswert findest? Das finde ich gerade so einen spannenden Aspekt. Das ist ja vielleicht auch die Frage, was das bei, Hörerinnen und Hörern auslöst, was wir jetzt jeweils hier sagen, was die vielleicht für Hypothesen haben, warum wir die Sachen so beantworten, wie wir sie beantworten, oder was vielleicht auch dann bei deren eigenen Antworten die Hintergründe sein könnten. Also
Ich
ich merke gerade,
dachte,
wir haben voll die Selbsterfahrungsfolge gerade.
ja, aber ich dachte, das ist ja ein Grund, warum wir diesen Podcast anbieten und auch machen. Weil dass wir uns ja so präsentieren, dass wir eben auch diese mehrdeutigen und ambivalenten Menschen sind, die in ihrem Leben ja irgendwie Wege oder eine Form finden, Lösungen finden müssen, wie man so gut über diese Lebenszeit kommt. Ohne zu viel in Schräglagen über längere Zeit zu sein. Dass das immer wieder passiert, das ist ja normal. Und von daher finde ich das schon, also es soll ja was bei den anderen ja auch auslösen. Und wir stellen uns ja nur als ein Modell, als ein Anreizgeber zur Verfügung, wo die hoffentlich in ihre ganz eigenen Prozesse unabhängig von unseren Geschichten kommen.
Ich glaube, das ist noch das Spannungsfeld von zu vor 14 Jahren, weil ich da noch das Bild hatte, nein, mein Leben, ne, in der Außendarstellung muss das alles nur erfolgreich sein, makellos, perfekt, keinerlei Angriffspunkte und dieser menschliche Aspekt, der natürlich dann häufig viel wertvoller ist, ist, glaube ich, was, was jetzt hier gerade bei mir zumindest ein bisschen mit reinwellt.
Nun gehört natürlich die Inszenierung oder auch der Bluff immer ein bisschen mit dazu, dass man sich erfolgreich navigieren kann durch unterschiedliche Kontexte und soziale Systeme. Aber ich glaube, dass zu viel Bluff nachher in die Schwierigkeiten führt und Probleme, das meinte ich mit diesem aufgebauten Selbstbild, dass man das immer weiter aufrecht erhält und da nicht mehr rauskommt sozusagen. Das heißt ja für dich übertragen, dass ich mich frage, wo du dann wärst, wie hoch du jetzt schon wärst. Also Bahnvorstand würde dann nicht reichen.
Ja, ich möchte es tatsächlich auch gar nicht wissen. Vor allem ist ja nicht nur die Frage, wo ich wäre, sondern von welchen Leuten ich umgeben wäre. Das wäre dann, glaube ich, noch ein ganz anderes Thema. Und das führt mich so ein bisschen zur zweiten Frage, wenn es für dich passt.
Gern.
Oder zur zweiten Aussage, nämlich glückliche Menschen, die ich kenne, sind glücklich, weil.
Ich soll eine Antwort geben?
Ist die Einladung zumindest.
Weil sie Freude daran gefunden haben, andere zu unterstützen, dass die sich gut entwickeln können, für die da zu sein und gleichzeitig darüber auch unterstützende Beziehung zu finden. Also nicht allein sein in der Dunkelheit, die uns alle umgibt.
Ich lese erstmal wieder meine Antwort von damals vor. Damals habe ich geschrieben, sich selbst verwirklichen, dann in Klammern können, mit sich und der Welt, Fragezeichen, Ausrufezeichen, im Einklang stehen und dann so ein kurzer Bruch oder in Anführungszeichen keine Ansprüche haben. Also da war ich anscheinend noch sehr in einer sehr 0 und 1 Betrachtung, fällt mir jetzt zumindest auf. Also ich glaube, dieser Selbstverwirklichungsaspekt ist einer, den ich heute immer noch sehe. Dieses mit der Welt, Fragezeichen, Ausrufezeichen, würde ich tatsächlich jetzt sehr fest mit übernehmen, also sehr als Aussage eben, dass es nicht nur darum geht, dass die Menschen mit sich selbst im Einklang stehen, sondern eben auch mit der Umwelt, also dass letztendlich ein Miteinander ist, also ein bisschen wie ich das auch bei dir rausgehört habe, im Sinne von auf der einen Seite habe ich eine Idee, wer ich bin. Und auf der anderen Seite unterstütze ich auch die Menschen, Ideen von sich selber zu bekommen und letztendlich einfach ein gutes Miteinander zu gestalten. Bei dir war es ja noch mehr, glaube ich, der Aspekt der Anteilnahme, der glaube ich, mitschwang. Und diesen Aspekt oder keine Ansprüche haben, ich glaube, den würde ich heute weglassen. Also ich glaube, der hat sich überholt, zumindest jetzt in meiner Welt, weil einfach die Ansprüche vielleicht anders sind und das dann ja auch, wenn es für die Leute passt, eben auch okay so ist.
Ja, okay, spannend.
So, ich höre raus, wir gehen zu Frage oder Aussage Nummer 3.
Ja, bitte.
Wenn ich nicht mehr für meinen Lebensunterhalt arbeiten müsste oder tun könnte, was ich wollte, würde ich am liebsten.
Mein Wissen und meine Lebenserfahrung, die ich sammeln durfte, anderen zur Verfügung stellen.
Ich habe damals geschrieben, Menschen begeistern, Klammer auf, inspirieren sie bei ihrer persönlichen Entfaltung, unterstützen, Klammer zu, und dann auch so Bildung und Unterhaltung. Irgendwann habe ich mal von Edutainment gesprochen, also unterhalten, also unterhaltsame Bildung oder Bildung, die unterhält. Ich dachte mir gerade bei unseren beiden Antworten, im besten Fall tut unser Podcast da einen Beitrag zu leisten. Das war so der Gedanke, den ich hatte, wo ich dachte, ja, KD.
Ja.
Ich meine, du hast ja vorhin auch gesagt, du bist jetzt ja in so einer Lebensphase, wo du ja viel, viel freier gestalten kannst, wo der Podcast vielleicht ja ein Beitrag eben dafür ist. Ich schaue gerade nochmal für mich, inwieweit dieser Aspekt sich bei mir verändert hat. Doch tatsächlich, das ist so jetzt einer meiner nächsten, was heißt großen Träume, das ist vielleicht zu weit gegriffen, aber schon so eine Idee, die in mir schlummert, ist so einen Begegnungsort zu schaffen, so eine Art Refugium und Rückzugsort in der Natur mit Selbstversorgeraspekten, wo Menschen einfach dann gut miteinander leben und das Leben gestalten und wo auch Workshops und Seminare und sowas stattfinden können. Also so ein Seminarhaus im Grün mit Zuganbindung, versteht sich von selbst. Das wäre tatsächlich das, wo ich sagen würde, das würde vielleicht heute nochmal eine Konkretisierung oder eine Ausgestaltung davon sein, einfach dort einen Raum zu schaffen. Also weniger, dass ich jetzt Menschen begeistere, sondern dass ich einen Raum schaffe, in dem Menschen sich selber begeistern können. Ich glaube, das ist heute nochmal vielleicht ein Unterschied oder zumindest eine Ergänzung, zu den damaligen Gedanken.
Da erkenne ich mich so ein bisschen wieder, wenn ich ganz früher so angucke, was ich für Ideen hatte, beruflich, was ich auch versucht hatte, mit diesem Studium zu erzielen. Dann hätte ich bestimmt sprachlich auch noch so formuliert, ich möchte dazu beitragen, dass andere oder dass ich andere heile, gesunde, glücklich mache, begeistere und so weiter und so weiter. Und da zeigt dann natürlich ganz klar auch die Erfahrung, so geht das halt nicht, so funktioniert das nicht, sondern ich kann irgendwas machen, aber letztendlich müssen sich Menschen selbst begeistern. Und wenn sie das selbst nicht erleben und empfinden, dann kann ich noch so großartig unterwegs sein, wie ich jetzt noch als Vorstand einer Akademie für Potenzialentfaltung achte ich natürlich auf dieses Wort Potenzialentfaltung. Und du bist ja sehr aktiv bei LinkedIn und wenn ich da so gucke, da haben dann Leute da in ihrer Kurzbeschreibung, da was sie machen, steht dann Potenzialentfalter neben anderen Dingen und da frage ich mich, okay, sind die für sich als Potenzialentfalter unterwegs? Ist das die Aussage? Oder wollen sie für andere Potenziale entfalten, was ja halt auch nicht geht? Also von daher würde ich jetzt auch zu anderen Antworten kommen, aber ich musste da auch schmerzhafte Erfahrungen machen, dass Menschen halt autonom sind und nicht meinen klugen Ratschlägen immer folgen wollten.
Ja, das ist der Lauf der Dinge. Frage oder Aussage Nummer 4? Der Grund, warum ich das tun würde, ist.
Weil es für mich Sinn macht und ich nicht mehr als Oberkluger und mich über andere stellen möchte und den Weisheiten verkünden möchte oder besser gesagt Wahrheiten.
Okay. Ich habe damals aufgeschrieben, weil es mich begeistert, inspiriert, berührt, anderen Menschen bei ihrer Selbstwertung zur Seite zu stehen. Also das ist ja jetzt nicht dieses, ne? Ich wollte nur sagen, im Sinne von, da gab es anscheinend auch schon so ein bisschen den differenzierten Teil, der das zumindest gesehen hat,
Das
dass
hätte
ich
ich
das
auch
bei
nach
anderen
dem
jetzt nicht mehr.
Praktikum erwartet.
Ja. Vermutlich war das auch ein wichtiger Baustein, das Praktikum, dass ich das damals vielleicht dann schon so formuliert habe, zumindest hier an der einen oder anderen Stelle. Was, glaube ich, heute noch mal ein bisschen anders ist, ist, also ich glaube, es sind zwei Seiten. Das eine ist, glaube ich, tatsächlich diese inspirative, lustgetriebene, Entfaltungsperspektive, also auch Entfaltung meiner Person, dass ich einfach sage, das, was ich damals gesagt habe, das bleibt stehen. Der andere Aspekt ist, glaube ich, einfach meine eigene Bedürftigkeit, dass ich sage, in dem Moment, wo ich dann so einen Raum schaffen würde, wäre das auch ein Raum, den ich selber gerne hätte. Also da habe ich für mich mittlerweile die Erkenntnis gewonnen, dass ich vieles tue oder auch tue, nicht ausschließlich, aber auch tue, weil ich sage, ich hätte es gerne so gebraucht, gehabt oder dergleichen und dass ich dann letztendlich anderen Menschen gewissermaßen das biete oder bieten möchte, was ich selber mal gebraucht hätte oder manchmal auch heute noch brauche. Also ich glaube, das sind zwei Facetten, die da mitschwingen. Also einerseits die Berücksichtigung meiner eigenen Bedürftigkeit und auf der anderen Seite eben auch die Lust. Und das halt in unterschiedlichen, sage ich mal, Ausprägungen, je nachdem, wie ich gerade selbst unterwegs bin.
Ja, das ist ja ein sehr gut untersuchtes Phänomen, auch wissenschaftlich, was viele Menschen in dieser psychosozialen Branche oder Industrie, kann man ja bald sagen, antreibt, dass sie eigentlich das, was sie selbst gebraucht hätten oder sich wünschen würden, dass sie das gerne anderen halt geben wollen.
Muss ja nichts Schlechtes sein.
Nein, überhaupt nicht.
Gut, Nummer 5. So, ich glaube, das wird ein bisschen herausfordernd. Also zumindest weil du ja auch so ein selbstkritischer Mensch bist oder ein Mensch, der eine hohe Selbstkritik hat. Meine größten Momente von Glück, Erfolg und Erfüllung.
Oh ja, das ist. Also ich bin seit einiger Zeit jetzt, es ist nicht neu und ich glaube, ich habe da auch schon mal drüber erzählt, aber was mich immer wieder einholt, ist die Erfahrung, wie gesagt, ich bin als Vierjähriger damals bei uns im Westen, gab es so Kinderlandverschickungen, hieß das. Und da wurde man sehr früh in ein Heim irgendwie für mehrere Wochen untergebracht. Und das ist mir passiert. Also meine Eltern haben mich dann in die nächstgrößere Kreisstadt gefahren. Da stand ein Bus parat. Und ohne dass ich realisierte, was mir blühte und drohte, wurde ich in diesen Bus gesetzt. Da ging die Tür zu. Und dann blieben meine Eltern zurück und ich wurde. Der Ort heißt Bad Karlshafen, wer das kennt, wurde in so ein Kinderheim verschickt. So. Und als dann, ich glaube, nach 6 oder 8 Wochen, wie lange das ging, mich meine Eltern abgeholt haben, stand die da irgendwie auf so einer Empore. Ich kam aus dem Speisesaal und bin dann halt auf mein Zimmer, so wie das da üblich war, vom Tagesablauf gegangen und bin an ihnen emotionslos und grußlos vorbeigegangen. Und ich hatte jahrelang diese Erfahrung so, also ich habe dann hinterher gehört, ich habe daran relativ wenig bewusste Erinnerung, aber dass meine Eltern beziehungsweise mein Vater dann gesagt hat, dass ich ganz lange Zeit gebraucht habe, bis ich wieder, wir würden eher sagen, so emotional ausdrucksfähig wurde. Und habe das dann so verarbeitet, dass ich meine Eltern vielleicht mit der Reaktion strafen wollte, dass ich an ihnen so emotionslos und grußlos vorbeigegangen bin. Und diese Situation kam jetzt im Alter nochmal wieder hoch, auch gerade wenn das Leben, haben wir ja vorhin gesagt, zugeschlagen hat. Und ich hatte jetzt zuletzt die Erfahrung mit dem Leben gemacht, wo, glaube ich, so ein Missverständnis, was in bedeutsamen Beziehungen bei mir sich ereignet hat, dass da bin ich auch sehr dankbar in der Auseinandersetzung, die ich dann mit Menschen führen konnte, das anders zu sehen. Also da wurde mir eine andere Deutung, würde man in der Psychoanalyse sagen, angeboten. Und die ging dann in die Richtung, dass ich nicht geglaubt habe, dass ich für diese Eltern eine Bedeutung habe. Sonst hätten die das nicht gemacht. So, dass das scheinbar in meinem Bewertungsinstrument, in meinem Seismograph irgendwie so eingebrannt ist. Und gerade jetzt, wo ich eben mehr Zeit hatte und das Leben zugeschlagen hat und mich in was anderes gebracht hat und ich relativ viele, aus meiner Sicht, Missverständnisse hatte mit anderen Menschen, Ich weiß von einem sehr guten Freund von mir, der, aus meiner Sicht habe ich nichts Besonderes gemacht, aber wir haben vielleicht ein paar Gespräche gehabt und dann schrieb der mir einen ganz bösen Brief, also über 5, 6 Seiten handschriftlich, was heutzutage auch nicht so üblich ist. Und da stand dann eher drin, dass er enttäuscht sei von mir und dass ich zu wenig mache für unsere Beziehung und für ihn und jobmäßig und was weiß ich was alles. Und ich war völlig überrascht, weil ich gedacht habe, das kann doch nicht sein, was der mir für eine Bedeutung zuweist. Weil in meiner Wahrnehmung war das eher, ich habe keine Bedeutung für ihn, weil der in diesen typischen Sphären unterwegs ist, oder war, ganz erfolgreich zu sein, international auf Vorstandsebene unterwegs war, mehrsprachig, Polyglott in München im schicken Büro und was weiß ich was alles. Und so habe ich jetzt, das ist nur ein Beispiel, also auch so in so Anführungsstrichen normaleren Alltagsbeziehungen, dass da häufig so eine Fehlverkennung eigentlich aufgetreten ist, weil ich das für mich eher aufgrund dieser Geschichte, glaube ich, also das ist für mich zumindest sehr nachvollziehbar, die mir hilft, achte darauf, dass du mehr Bedeutung bei anderen hast, als wie du selbst glaubst. Und produziere darüber nicht Enttäuschungen, Missverständnisse und so weiter. Das ist ein wesentlicher Punkt, das ist mir gerade so eingefallen.
Also danke für das Teilen dieser sehr persönlichen Geschichten. Es war ja nicht nur eine, sondern gleich eine Vielzahl. Und das heißt auch, wenn ich es richtig rausgehört habe, sind die deine größten Momente von Glück, Erfolg und Erfüllung diejenigen, wo es dir gelingt, das anders zu machen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Absolut. Ja, die sind, wenn ich, und das habe ich jetzt eigentlich, habe ich mich da vielleicht ein bisschen verloren oder zu viel erzählt an der Stelle, wenn ich das Gefühl habe, Leute zeigen mir, dass ich Bedeutung für sie habe. Das sind für mich glückserfüllende Momente. Und das, glaube ich, hängt maßgeblich mit dieser Geschichte zusammen oder weil ich das von mir aus nicht gelernt habe, das zu antizipieren. Also ich habe durchaus in auch früher, sage ich mal, im Sport und so weiter, ich konnte auch Höchstleistung vollbringen. Also ich konnte, wo ich dann hinterher erfahren hatte, wie die mich dann von außen war, also welche Bedeutung die mir gegeben hatten, aber die ich für mich, für meine, sage ich was, besonderen Begabungen, die ich da hatte, überhaupt nicht gesehen habe, dass das irgendeinen Wert hat sozusagen. Und wenn ich das dann so gemerkt habe, das brachte dann aber andere Sachen natürlich auch hervor. Das kann dann auch irgendwie in so Abhängigkeitsbeziehungen natürlich münden. Wenn ich da bedürftig bin, Robert, und du würdest mir immer sagen, was ich für eine Bedeutung für dich habe, was ich ja durchaus auch spüre an verschiedenen Sachen, insbesondere wenn sich auch jemand kontrovers mit mir auseinandersetzt oder halt reibt, dann merke ich ja auch, er schreibt mir eine Bedeutung zu. Das muss jetzt nicht nur sein, dass ich abgefeiert werde. Aber das
Aber
Negative,
zumindest,
ja.
dass du so wichtig bist, dass sich jemand mit dir auseinandersetzt und mit dem, was du von dir gibst und dich halt nicht ignoriert.
Genau,
Ja, weil
genau.
das hatten wir, ich weiß gar nicht auch, ob das aus dem Praktikum stammt oder ob ich das woanders mal aufgegriffen habe, weil das Gegenteil von Liebe ist ja nicht Hass, sondern eben Gleichgültigkeit. Und das heißt, im Zweifel ist ja auch negative, in Anführungszeichen negative Aufmerksamkeit auch eine Zuwendung, so paradox das vielleicht auch erscheinen mag.
Ja, genau. Und letztendlich gibt es ja auch einen sehr großen Traumamarkt mittlerweile. Und wenn ich das mal jetzt aufnehme, dann könnte ich sagen, eigentlich ist die Bewältigungsstrategie dahin versteckt gewesen. Ich muss damit rechnen, dass ich jederzeit in einen Bus gesetzt werde, dass ich für die keine Bedeutung habe und bin wieder weg. Und so verhalte ich mich dann oder halt habe ich mich dann irgendwie auch gezeigt und verhalten. Also genau die Umkehrung dessen eigentlich, was andere dann halt erlebt haben, die sagen, du setzt dich im Bus und haust einfach ab.
Naja, naja, dann fängt es an, interessant zu werden mit diesen unterschiedlichen Sichtweisen.
Ja.
Ja, also vielen Dank für das Teilen dieser persönlichen Aspekte. Was ich damals aufgeschrieben habe, waren persönliche Erkenntnisse und Fortschritte, anderen helfen zu können Nicht per se, aber passend, steht hier noch in Klammern dazu. Also ne, kein Helfersyndrom, sondern im Sinne von, ich unterstütze einfach passgenau. Und dann umgeben zu sein von Menschen, die mir wichtig sind, Klammer auf, und denen ich wichtig bin. Also das schwingt so ein bisschen das mit, was du jetzt ja auch gesagt hast. Wenn ich das heute sehe, meine größten Momente von Glück, Erfolg und Erfüllung, also die persönlichen Erkenntnisse und Fortschritte, das finde ich immer noch klasse. Wenn ich irgendwas dazulerne, was meinen Horizont erweitert oder neue Kompetenzen erwerbe, das ist immer noch super. Anderen helfen zu können. Also ganz ehrlich gesprochen, das ist nett, aber ich glaube tatsächlich, was da vielleicht auch damals vielleicht sogar der vordergründigere Part war, war eigenes Kompetenzerleben. Also da, wo ich sage, ich erlebe mich als wirksam, als kompetent, ich kann gestalten, jetzt gar nicht im Sinne von dieses, ich entfalte Potenzial, aber ich halte zumindest einen Raum, dass ich jemand entfalten kann, und das ist ja auch eine Kompetenz, und da erlebe ich mich als wirksam. Und Selbstwirksamkeitserfahrung finde ich klasse. Das umgeben zu sein von Menschen, die mir wichtig sind und denen ich wichtig bin, das ist auch heute noch so. Ich würde sogar sagen, das ist stärker geworden, diese Bezugnahme oder Beziehung zu anderen Menschen. Und ich würde noch hinzufügen, so ein bisschen angedockt an das, was du, ich sag mal, was bei dir mitklang, dass wenn ich einen Automatismus habe, ein Muster, wo ich letztendlich eigentlich auf der Autobahn bin, wenn es mir da gelingt, letztendlich auszusteigen und eben nicht meine Standardreaktion zu fahren, sondern zu sagen, Robert, es könnte vielleicht auch ganz anders sein, nur weil du das so wahrnimmst, heißt das nicht, dass der Gegenüber das so meint und das so ist. Und du musst jetzt nicht dort, ne, mit allen möglichen Klingen, Schwertern, Angriffen oder dergleichen reagieren und auch nicht mit maximalem Rückzug und umdrehen und gehen, sondern geh einfach mit dieser Verletztheit oder mit dieser Unsicherheit in den Kontakt und gib dem ganzen Raum, das zu klären. Das freut mich immer, wenn mir das gelingt. Und tatsächlich, also meine wirklich allergrößten Momente von Glück, also nicht Erfolg und Erfüllung, aber so von Glück ist tatsächlich, wenn ich vollends im Kontakt mit mir selbst bin. Also die glücklichsten Momente hatte ich mit mir selbst. Also in irgendwelchen Selbsterfahrungsseminaren, wenn es dann darum geht, ja, ich komme nur in Kontakt mit mir selbst, ich bin komplett abgeschottet von der Außenwelt, ich bin nur in meiner Innenwelt, und exploriere dort und komme in Kontakt mit mir selbst. Das sind tatsächlich die glücklichsten Momente, die ich habe. Das ist dann, manchmal habe ich immer die Sorge, dass wenn ich das dann meiner Frau zum Beispiel erzähle oder anderen Menschen, die mir wichtig sind, dass die sich dann deswegen von mir abwenden. Aber bisher konnten die das immer sehr gut stehen lassen, dass ich gesagt habe, ja, die beste Zeit habe ich eigentlich mit mir selbst.
Okay, dann freu dich drüber. Ich habe auch gute Zeiten mit mir selbst, aber ich habe auch gute Zeiten mit anderen. Ich habe mit mir gute Zeiten und mit anderen, wenn ich, und das unterscheidet sich für mich nicht, ich bezeichne das für mich, wenn ich innerlich in eine bewertungsfreie Haltung, in einen bewertungsfreien Zustand komme oder wie andere das sagen würden, wenn das Gequatsche von einer Seite mal ruhig ist und nicht zieht, mehr zu machen oder weniger oder falsch und gut und böse und was weiß ich was alles, wenn dann Ruhe ist. Und das sind für mich wirklich Glücksmomente, weil dann bin ich offen, dann fühle ich mich eins, sag ich mal, mit den äußeren Dingen, mit der Natur. Und wenn mir das mit anderen Menschen zusammen gelingt, dass ich, und das passiert durchaus, dass ich in sowas hineinrutsche, wo ich keine Erklärung kriege, keine Bewertung, kein Ratschlag. Das sind für mich wirklich zusammen mit anderen Glücksmomente. Aber diese Menschen sind relativ rar, nur wie ich die Erfahrung gemacht habe, die das aushalten können, nicht ihre eigenen Themen jetzt da reinzugeben. Also was für sie Sinn macht, anderen zu helfen, dann wird dir halt geholfen, obwohl ich das, obwohl mich das eher wegbringt von diesem guten Zustand.
Ja, bitte nicht helfen, es ist so schon schwer genug.
Genau.
Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in der einen oder anderen Folge. Punkt Nummer 6. Dinge, die ich am besten kann und die positive Wirkung und Bedeutung für andere haben.
Also, was ich glaube ich gut kann und die positive Bedeutung für andere haben, dass ich, jedenfalls höre ich das von anderen gelegentlich, dass ich durch Zuhören, durch meine ruhige Art und in der Beschreibung, in der sprachlichen Beschreibung von komplexen sozialen Situationen und Wechselbeziehungen, die Menschen miteinander haben, dass ich da Orientierung und Hilfe halt geben kann und so, dass die das gut annehmen können, ohne beschämt zu werden, belehrt zu fühlen und Gesichtsverlust zu erleiden. Das würde ich da sagen.
Also ich muss ein bisschen schmunzeln, weil ich ja lese, was ich damals hier aufgeschrieben habe und manches heute nicht mehr so sehe,
ja,
oder
ist doch
zumindest
spannend.
Rückblickend anders bewerte. Also ich habe damals aufgeschrieben, zuhören, verstehen, mich selbst öffnen, Schrägstrich, ich selbst sein und dann quasi so Folgefeil begeistern und dann noch in Klammern dazu geschrieben, analysieren und hinterfragen. Also analysieren und hinterfragen kann ich heute auch noch, was ich hier so ein bisschen mit einem Blick der Verwunderung rückwirkend betrachte, ist dieses Ich-Selbst-Sein, weil ich rückblickend sage, wenn ich mich heute betrachte und mein, sage ich mal, Selbstverständnis mit 2000 oder im Jahr 2010, dann war ich von mir selbst damals noch sehr weit entfernt. Also nicht, dass ich mir anmaße zu sagen, ich wäre jetzt schon vollends bei mir angekommen. Also vielleicht können wir das nie, vielleicht ist es eine ewige Reise. Oder vielleicht gelingt es uns auch irgendwann oder mir irgendwann. Aber dieses Ich-Selbst-Sein damals, also klar, bis zu dem damaligen Entwicklungsstand sicherlich, aber ich würde sagen, heute bin ich zumindest in der einen oder anderen Facette zumindest anders als damals. Wenn ich das jetzt unabhängig von der Antwort damals betrachten oder beantworten muss oder beantworte, dann ist es, glaube ich, am ehesten, also das Erste, was mir kam, war einen eigenen Standpunkt haben. Dass ich eben mich einfach hinstelle und sage, das sehe ich so, nicht, dass das so ist, sondern dass ich das so sehe und damit eine Meinung vertrete und damit auch eine Greifbarkeit biete, im Guten wie im Schlechten. Und zeitgleich, und da fängt es, glaube ich, an, ein bisschen paradox zu werden, auch eine Offenheit und Vielschichtigkeit, weil neben diesem klaren Standpunkt habe ich auch eine Beweglichkeit in einem gewissen Rahmen, eben, dass ich sage, auf der einen Seite, ja, vertrete ich die Wissenschaft und zeitgleich vertrete ich aber auch Spiritualität und Esoterik. Also das ist letztendlich vielleicht auch für viele, ich sag mal, das Eröffnen eines Möglichkeitsraums. Naja, es muss nicht nur das eine oder das andere sein, sondern es darf eben vielschichtig sein. Es darf eben sein, dass jemand für die Wissenschaft ist und zeitgleich auch irgendwelchen esoterischen Schwurbel, jetzt mal überspitzt formuliert, sich anschaut und guckt, wie kann ich das miteinander vereinen. Es ist in Ordnung, dass jemand in meinem Fall als Psychologe tätig ist und zeitgleich hier in einem Podcast darüber spricht, worauf er so nicht klarkommt oder was er mal irgendwie anders gesehen hat. Und da letztendlich so diese Vereinbarkeit der Unvereinbarkeiten ist vielleicht ein Aspekt, wo ich zumindest einen Beitrag leisten kann oder zumindest das ja auch mit dir hier versuche, letztendlich eine Idee zu geben oder zumindest unsere Idee zu teilen, wie wir damit umgehen und wie vielleicht auch andere Menschen damit umgehen können, diese Widersprüchlichkeiten, die uns allen innewohnen, die irgendwie halt miteinander in Einklang zu bringen oder zumindest in Koexistenz.
Ja, also ich finde das sehr schön, dass du ja dieses breite Spektrum in dir aushalten kannst, also dass wenn du für die sogenannte Wissenschaft ist, wobei die hat ja in den letzten Jahren komplett eingebüßt, also der ist ja nun gar nicht mehr zu trauen, aber angenommen, es gäbe sowas noch wie objektive Wissenschaft und im Vergleich, wie du das nennst, auf der anderen Seite der Skala, Esoterik, Nicht-Überprüfbarkeit, alles ist situativ, wir gucken, was entsteht. Und was es bei dir auslöst, ohne Standardisierung, ohne klare Versuchspläne und Designs und Reduzierung von Störvariablen, dann erschließt du dir ja einen sehr breiten Zugang zu Menschen. Weil für mich ist dieses Zitat immer noch sehr prägend von Milton Erickson. Jeder Mensch ist so einzigartig wie sein Fingerabdruck. Und wenn du jetzt nur mit wissenschaftlichen, standardisierten, sogenannten überprüfbaren Methoden arbeitest, schließt du schon mal einen Großteil von Menschen aus, die damit überhaupt nichts anfangen können. Und von daher finde ich das sehr schön, dass du diese Spannung, Ambivalenzspannung, sagen wir, innerlich aushalten kannst. Und du spürst, was das häufig heißt ja auch. Wie offen stehst du dazu? In welchen Kontexten kannst du dazu stehen? Also von daher finde ich das wenn ich das so sagen darf, von außen sehr schön, wenn ich das höre.
Ja, vielen Dank. Tatsächlich habe ich da gar keine innere Spannung. Ich glaube, meine Spannung entsteht vor allem dann, wie du sagst, wo gehe ich wieder mit nach draußen, wie wird es vom Außen bewertet. Darf ich als Psychologe so arbeiten oder kommen dann gleich Leute, die dann sagen, okay, hier, wir nehmen dein Diplom zerreißens und du kannst jetzt nochmal gucken, wo du irgendwie klarkommst und wie du deine Existenz bestreitest. Also tatsächlich die Bewertungsfrage ist dann die stärkere, die da mitschwingt, weil ich für mich kann das tatsächlich mittlerweile sehr gut annehmen, dass ich dort diese Vielschichtigkeit oder Unterschiedlichkeit habe, zumindest in den meisten Momenten gelingt mir das ganz gut.
Ja, das sind ja Menschen, die meisten wissen, wie die Wahrheit ist. Die haben auf die nicht entscheidbaren Fragen ganz klare Antworten. Deswegen können die sich
Also
ja anmaßen,
tatsächlich.
auch dein Diplom zu zerreißen. Ja, die wissen, was
Ja.
halt richtig und falsch ist.
Tatsächlich, wir waren ja ganz am Anfang bei dem Thema bewundern. Also bewundern ist vielleicht das falsche Wort, aber ich finde das tatsächlich auch anerkennenswert, dass es Menschen gibt, die diese Klarheit haben. Also manchmal bewundere ich die auch, die wirklich in richtig und falsch in dieser Prägnanz unterscheiden können, weil mir das einfach nicht gelingt, weil ich einfach sage, nein, meine Welt ist halt, ne, nicht auch immer und überall. Es gibt zum Glück auch Momente, in denen ich sehr klar eine Meinung vertrete und da gibt es nur eins oder null. Aber dass quasi Menschen wirklich dauerhaft oder zumindest sehr, sehr lange und sehr, sehr oft oder überwiegend diese Klarheit haben, finde ich sehr beeindruckend, weil ich mich da gerade wieder rantaste im Sinne von trotz dieser Vielschichtigkeit zu gucken, wo stehe ich denn und wo stehe ich denn auch fest, ohne gleich in so ein, es könnte auch ganz anders sein zu fallen. Also das ist zumindest ein Prozess, den ich gerade feststelle.
Ja, ich glaube nicht, dass wir da ein Missverständnis auslösen. Ich glaube, dass eine Entscheidungsklarheit oder eine Klarheit für die praktische Bewältigung und Organisation des Lebensalltags von unschlagbarer Bedeutung ist. Also wenn ich nicht klar bin, ob ich hierhin fahre oder dahin, dann werde ich vielleicht nirgends ankommen oder es kostet alles viel Zeit. Mir geht es eher darum, in der Beziehung, in der Interaktion mit anderen, über diese sogenannten Fragen, die man so und so sehen kann, wo es keine objektivierbaren Maßstäbe gibt, die sagen können, so ist es. Ja, das heißt ja auch, wir brauchen die Fähigkeit einfach, das ist für uns klar, egal ob das bewiesen ist, objektiv oder nicht, das macht für mich Sinn und deswegen mache ich das so. Ja, aber für die Auseinandersetzung ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir das auch zulassen. Ich glaube, das ist ja gerade so ein großes Problem, was wir ja auch haben, dass es so Meinungsblasen oder Haltungsblasen gibt. Und da ist es völlig verpönt, dass es auch anders sein kann. Und das macht Kontakt, Austausch, Beziehung aufrechterhalten ja teilweise sehr schwer. Das heißt, ich werde da so relativ verarmt mit Menschen in so einer Blase, die nur noch das Gleiche absondern, was ich absondere. Das sind für mich furchtbare Vorstellungen.
Das heißt, ich höre raus, es gibt noch groß genug Unterschiede zwischen uns beiden, dass du nicht sagst, im Sinne von, ja, Robert, du sagst eigentlich immer dasselbe, was ich auch sage. Ich hole mir mal jemand anderen hier in den Podcast, der was anderes erzählt. Ich meine, es wäre ja durchaus denkbar, weil wir ja schon, ich sag mal, ähnlich denken und Sachen ähnlich sehen.
Ja, ich finde das jetzt auch nicht verkehrt, weil wir ja auch eine Ausbildung haben oder einen Wirklichkeitsbereich durch unsere Ausbildung und durch unsere Arbeitserfahrung ausgeleuchtet haben. Da gibt es natürlich Ähnlichkeiten, weil Menschen sind ja auch nicht so grundverschieden. Die haben ja auch Ähnlichkeiten an sich, also übergeordnete Muster, die man auch immer wiederfinden kann. Das schafft natürlich Einigkeit. Aber was ich hier gut finde, ist, dass ich das Gefühl habe, dass ich diese Würdigung, Respekt, Anerkennung, wie immer man das sprachlich fasst, findet, egal was ich für Haltung habe, egal ob ich ein alter weißer Mann bin, der den Oberschlauen macht oder sowas, sondern dass ich merke, das, was ich sage, auch wenn dir das vielleicht nicht schmeckt inhaltlich manchmal, ist unsere Beziehung, unsere Wertschätzung wechselseitig nicht davon in Frage gestellt. So würde ich unsere Beziehung sehen und beschreiben.
Das ist tatsächlich, da sprichst du noch einen Punkt an, den wollte ich eigentlich ganz an den Anfang stellen, weil mir das durch den Kopf ging, weil ich auch, weil es auf LinkedIn ja auch Menschen gibt, die ja Meinung vertreten, Standpunkte einnehmen, gerade ja auch mit einer sehr großen Prägnanz. Und wo ich ja manchmal, und das kennst du ja auch, sowohl jetzt heute immer noch als auch in den Praktikumszeiten, ich ja auch mal so gegen Knöchel trete oder mal irgendwie gucke, was passiert, wenn ich das mal so in Frage stelle. Und ich finde das wirklich so angenehm, dass du da dich hinterfragen lässt, vielleicht nicht immer händeklatschend und jubelnd und sagst, juhe, jetzt komme ich da schon wieder in irgendeine Auseinandersetzung oder in einen Austarierungsprozess. Aber ich finde das einfach sehr bemerkenswert, weil viele Leute einfach dann immer sehr mit einem Autoritätsargument kommen oder in irgendeiner anderen Form dann eine Diskussion abwürgen. Und es gibt ja auch manchmal Kontexte, in denen Diskussionen jetzt gerade nicht zieldienlich oder förderlich sind. Aber umso mehr finde ich es bei aller deiner Expertise und bei der, ich sag mal, Arroganz, die du aufgrund dessen haben könntest, wie demütig, geerdet, ganzheitlich du unterwegs bist. Das hat mich gerade bei deinen Ausführungen einfach nochmal dran erinnert. Deswegen wollte ich das an der Stelle nochmal kurz teilen, weil das für mich tatsächlich einen Unterschied bildet und es einfach viele Leute, die hochkompetent sind, gibt, die einfach dort eher so einen Guru-Status haben oder auch einfordern. Und das finde ich immer anstrengend.
Ja, okay, das ist eigentlich fast ein gutes Schlusswort gewesen, damit das auch möglichst lange in mir bleibt, was du gerade gesagt hast, damit ich gleich sozusagen eine Flasche aufziehen kann. Ja, vielen Dank dafür. Ich lasse es mal so stehen.
Wir haben noch den siebten Punkt, nämlich manchmal denke ich, dass ich Folgendes unbedingt in meinem Leben tun sollte.
Mich nochmal mit Menschen in Kontakt begebe, wo ich das Gefühl hatte, da sind so diese, da existieren noch fort diese Missverständnisse, von denen ich vorhin gesprochen habe. Da würde ich gern nochmal mit den Menschen in Kontakt gehen oder in Beziehung und nochmal versuchen, das Gespräch aufzunehmen, wo es auch Abbrüche gab.
Hier ist tatsächlich das, was ich aufgeschrieben habe. Ich weiß nicht, ob es krass ist, aber ich schrieb damals, meine physische Existenz für die eines anderen Menschen opfern,
Oh.
wo ich heute so denke, so, puh, okay, das ist schon eine Hausnummer und es fühlt sich auch heute jetzt nicht unbedingt falsch an. Es ist halt ziemlich krass, zu sagen, ja, okay, ne, ich, keine Ahnung, da ist jemand auf der Straße, wird vom Auto überfahren und ich renne hin, schubse die Person weg und werde stattdessen vom Auto erwischt. Das steckt ja am Ende des Tages dahinter. Das ist schon, ich sag mal, eine krasse Entscheidung, die wir Menschen, glaube ich, auch nicht bewusst treffen, sondern die dann halt einfach so passieren. Ich
Das
überlege gerade, was, ja.
mir ist dazu gerade eingefallen, das hört sich für mich ein bisschen so an, dann würde man dir ja sozusagen den Titel Held verleihen müssen, wenn du das machst.
So. Also das ist nicht der Punkt, worum es geht. Ich glaube einfach, dass da vielleicht ja auch so eine sehr, also bedauernswerte Selbstbetrachtung damals drinsteckt im Sinne von, naja, meine Existenz ist ja eh nichts wert und wenn ich die quasi dafür gebe, dass die Existenz eines anderen fortbestehen kann, dann hat meine quasi nicht bemerkenswerte Existenz ja noch einen Wert, weil ich dadurch letztendlich jemand anderem ermögliche, seine Existenz fortzuführen. Also ich glaube, das ist tatsächlich eher das, was da drin steckt, als dieser Held-Aspekt. Und jetzt lachst du.
Ja, mir ist gerade was eingefallen. Und zwar in einer unserer letzten Folgen, als du oder wir besser gesagt zusammen Tarotkarten angeschaut haben und ich eine Karte gezogen habe und du hast mich gefragt, was das bei mir auslöst. Und dann habe ich eher, ich sag mal jetzt verkürzt, die Schwere in diesem Bild gesehen und eher auf das Sch Düstere und Negative fokussiert habe. Und dann hast du gesagt, ja, das ist mir gerade aufgefallen, dass das eher, sag ich mal, nicht so positiv und freudig war und zuversichtlich und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich kann auch anders. Und dann habe ich das nochmal positiver geschildert. Aber das war eine spannende Wahrnehmung. Wo habe ich zuerst hingeguckt und in welchen Bereich bin ich zuerst eingestiegen? So. Und als ich das jetzt gesagt habe, dann kamst du jetzt mit der Bewertung, nein, nein, hält, es ist eher die Nichtigkeit meiner Existenz, also das mangelnde Selbstwert oder sowas und jemand anders, das würde ich gerne opfern. Und für mich, ist so, das wär für mich auch eine klassische Heldengeschichte eigentlich. Das könnte man auch umgekehrt positiv sehen. Nicht, weil du so minderwertig bist, sondern weil du dich jederzeit opfern würdest, weil das Leben eines anderen so bedeutsam ist. Also ich würde es viel positiver sehen.
So, das, ich meine, du siehst es ja, das rührt mich jetzt an. Das lasse ich so stehen. Ungeachtet dessen habe ich überlegt, was ich heute sagen würde. Und ich glaube, es wäre tatsächlich eher also lustorientierter. Und ich überlege gerade, wie der Satz gut lauten kann. Manchmal denke ich, dass ich Folgendes unbedingt in meinem Leben tun sollte. Also gefühlt einfach mal machen. Also weniger denken, mehr machen. Ich glaube, das wäre jetzt so der sehr bodenständig pragmatische, ohne irgendwie Pathos und Theatralik, der Satz einfach zu sagen, Robert, mach dir nicht so viele Gedanken, mach einfach, es wird schon irgendwie gut gehen. Also mich in den Fluss des Lebens hinzugeben und einfach davon tragen zu lassen, nicht mal wegreißen zu lassen, sondern einfach tragen zu lassen und darauf zu vertrauen, dass wenn ich Wasser schlucke, es trotzdem irgendwie weitergeht.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich sage vielen Dank für deine Offenheit. Ich hatte jetzt selbst einige Passagen, die mich angerührt haben nochmal, wo ich gemerkt habe, mein inneres Empfindungsinstrument hat da reagiert. Von daher für diese berührenden Augenblicke, die ich haben durfte mit dir in Kontakt, in Beziehung, Robert. Ja, dafür nochmal vielen Dank.
Sehr gerne und bis zum nächsten Mal.
Okay, bis dann. Tschüss.